Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche und frohe Ostern, weil ich nehme hier mitten während der Osterfeiertage auf, leicht verspätet. Mein Name ist Stefan Winterbauer und am anderen Ende der Leitung begrüße ich ausnahmsweise nicht meinen lieben Freund und Kollegen Christian Meyer, denn der ist im Osterurlaub. Und wir haben mea culpa vergessen, in der vergangenen Folge das zu erwähnen, und eigentlich wollten wir dann eine Folge aussetzen, aber da habe ich gedacht, ja, wenn wir es schon vergessen haben, damit die Leute nicht zu irritiert sind, mache ich einfach diese Woche eine etwas schnelle Solo-Nummer alleine. Das ist nicht ideal, denn eigentlich lebt dieser Podcast und solche Formate, wie wir es hier betreiben, davon, dass man sich die Bälle so ein bisschen zuspielt. Jetzt labere ich hier alleine die ganze Zeit. Ja, da fehlt der Input von Christian natürlich. Aber I'll do my best, ja. Ich habe nach alter Väter Sitte auch drei Themen mitgebracht, die ich kurz mit mir selbst diskutieren werde, um dann zu einer einmütigen Bewertung zu kommen. Also, springen wir gleich rein. Das erste Thema ist natürlich, müsste man fast sagen, die RKI-Protokolle, die ja diese Woche für einigen Aufruhr in Medienhausen gesorgt haben. Was sind diese RKI-Protokolle oder die RKI-Files, wie es auf Neudeutsch ja so heißt? Es geht dabei um mehr als 200 schriftliche Protokolle vom Krisenstab des Robert-Koch-Instituts, verfasst von Januar 2020 bis April 2021, also mitten während der Corona-Pandemie. Mehr als 2000 Seiten, die war bisher unter Verschluss, Verschlusssache, quasi geheim, ja. Allerdings wurden sie jetzt öffentlich freigeklagt, wenn man das so nennen kann, von dem Magazin, Multipolar, genau. Das ist ein Magazin, ein Blog, manchmal auch bezeichnet als rechtes Blog oder Verschwörungsblog. Dazu gleich nochmal eine kurze Einschätzung von mir. Auf jeden Fall dieses Magazin, von dem ich ehrlicherweise vorher noch nie zuvor gehört habe, hat die Veröffentlichung dieser Protokolle freigeklagt vor Gericht. Das hat eine Weile gedauert. Das RKI hat sich nach allem, was zu lesen ist, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass diese Protokolle das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und wie das manchmal so ist mit Freigeklagten, laut Informationsfreiheitsgesetz, freigeklagten Unterlagen, ist nicht alles frei und öffentlich und transparent, sondern es wurde eifrig geschwärzt. Also sehr viele Passagen und Namen in diesen Protokollen, die öffentlich zugänglich sind, jetzt sind geschwärzt mit dickem schwarzen Balken übermalt und man weiß nach wie vor nicht, was da drin steht. Das sei nötig, so sagt man beim RKI, um Persönlichkeitsrechte von Personen, die in diesen geschwärzten Stellen vorkommen, zu schützen und weiter Informationen auch geheim zu halten. Thomas de Maizière, der frühere Innenminister, würde sagen, vielleicht die Bevölkerung verunsichern könnten. Man weiß es nicht so genau. Multipolar hat angekündigt, weiter zu klagen gegen diese Schwärzung. Die wollen die Corona-Protokolle, die RKI-Files, komplett frei haben. Man wird sehen müssen, was dabei herauskommt. Und der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der während der Corona-Pandemie, also zumindest während der Hauptphase, der Hochphase der Pandemie, ja noch nicht im Amt war als Gesundheitsminister, hat sich zu dem Thema geäußert im Deutschlandfunk diese Woche. Und er hat angekündigt, zumindest die Protokolle weitgehend entschwärzen zu wollen. Hier habe ich ihn mal im O-Ton, im Deutschlandfunk.
Ich habe jetzt gestern veranlasst, dass die Protokolle weitestgehend entschwärzt werden sollen, also dass jetzt noch einmal geprüft werden soll, was muss unbedingt geschwärzt werden. Das macht natürlich dann nötig, dass die Rechte der Dritten gewahrt bleiben. Das heißt, das Robert-Koch-Institut muss jetzt jeden um Erlaubnis bitten, der in den Protokollen genannt wird oder dessen Interessen genannt werden, dass die Entschwärzung stattfinden kann. Das wird eine Zeit lang dauern, vielleicht 4 Wochen. Aber da kann eine deutlich stärker entschwärzte Variante vorgelegt werden. Ich möchte betonen, ich hatte mit den Protokollen, also mit der Frage, wird da geschwärzt oder nicht, nichts zu tun. Ich habe die entschwärzten Protokolle auch selbst noch nicht gesehen. Aber ich möchte einfach, dass hier nicht erst der Hauch eines Eindrucks entsteht, hier würde von Seiten des Robert-Koch-Instituts irgendetwas bewusst verborgen oder es gäbe sogar eine politische Einmischung seitens der Bundesregierung, dass das Robert-Koch-Institut hier Dinge nicht veröffentlicht.
Naja, also dass der Hauch des Eindrucks, dass man hier nichts verbergen will, nicht entsteht, ich fürchte, der Zug ist abgefahren, denn wenn man diesen Eindruck glaubhaft hätte vermeiden wollen, hätte man sich vielleicht nicht so sehr wehren sollen gegen die Veröffentlichung dieser Protokolle und man hätte sie vielleicht von vornherein gar nicht so schwärzen sollen. Immerhin ist das Robert-Koch-Institut eine Behörde, soweit ich weiß, die weisungsgebunden ist ans Bundesgesundheitsministerium. Ja, also die können normalerweise nicht so machen, einfach was sie wollen, sondern die müssen schon das machen, was das Gesundheitsministerium will als Behörde. Zumindest soweit ich weiß. Und naja, Karl Lauterbach tut jetzt ein bisschen so, als habe er damit gar nicht so viel zu tun. Das mag ja vielleicht auch sein, dass er als Minister im operativen Bereich, wer da jetzt was wie geschwärzt hat, gar nicht so drin hängt, ja, und dass er sich jetzt darum bemüht, ist aller Ehren wert. Man muss mal sehen, was dabei rauskommt. Die Leute von Multipolar haben schon angekündigt, dass das alles gar nicht stimme. Also zumindest, ja, was heißt angekündigt? Die haben das verlautbaren lassen in einer Meldung. Der Anwalt von Multipolar meint, das sei gar nicht notwendig, dass man da jeden um Erlaubnis fragt, der da vorkommt, dass er entschwärzt wird, weil das sei ja von überragendem öffentlichen Interesse. Ich kann das selbst nicht juristisch beurteilen, die Meinungen gehen hier auseinander. Es wäre jedenfalls interessant, eine etwas weniger geschwärzte Version zu bekommen. Zum Thema Schwärzen, da war eine Erkenntnis in diesen RKI-Files drin, die für Wirbel gesorgt hat. Und zwar war das eine Passage, wo drin stand, dass das Risiko in der Corona-Pandemie von mäßig auf hoch gestuft wird und alle Vorbereitungen seien getroffen. Die Verschärfung der Risikobewertung von mäßig auf hoch. Und wenn Person XX, also geschwärzt, das Signal gibt, könne man loslegen. Und der ging jetzt in verschiedenen Online-Medien, sogenannten Alternativmedien, wurde munter spekuliert, wer denn die Person hinter dieser Schwärzung sein könnte. Ist es oder war es Angela Merkel? War es Jens Spahn, der damalige CDU-Gesundheitsminister? Hat das Robert-Koch-Institut auf Weisung eines politischen Akteurs hier die Risikobewertung und die Grundlage der Lockdown-Maßnahmen damit auf hoch gestuft? Das RKI hat sich dazu eingelassen, hat sich geäußert und hat gesagt, nein, war nicht so. Verschiedene Medien hätten gemutmaßt, dass die Hochstufung der Risikoeinschätzung nicht unabhängig erfolgte, teilt das RKI mit. Das ist falsch, sagen sie. Richtig sei vielmehr, dass hinter der Schwärzung ein RKI-Mitarbeiter steht. Und der Journalist Markus Grill, der sehr gut vernetzt ist und recherchiert in Medizin, Pharma-Themen, hat sich auf X dazu eingelassen und hat sogar einen Namen präsentiert. Auch nach seinen Recherchen handelt es sich bei dem geschwärzten Namen nicht um einen Politiker, sondern, so Markus Grill, um Lars Schade, damals Vizechef des RKI. Ja, gut. Ja, frage ich mich, Vizechef des RKI, wenn es denn so sei, ob das so schlimm ist, wenn der da genannt worden wäre. Man hätte jedenfalls vielen Spekulationen vorab ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen können. Aber wenn wir schon beim Thema sind, können wir nochmal kurz durchdeklinieren, was die wesentlichen Punkte waren aus diesen RKI-Files, die jetzt für eine mediale und politische Diskussion gesorgt haben. Das war einmal diese eben erwähnte Sache, dass die Verschärfung der Risikobewertung von mäßig auf hoch erfolgt ist und dieses Spekulieren, wer denn dafür verantwortlich ist. Das andere war, dass in diesen RKI-Files zu lesen ist, dass das Robert-Koch-Institut die Maskenpflicht mit FFP2-Masken nur für sinnvoll bei Fachpersonal gehalten hat. Bei Leuten, die daran mit dem Aufsetzen und Justieren dieser Masken fachlich geschult sind, bei anderen habe das quasi keine Wirkung. Gut, wir erinnern uns, dass ja FFP2-Masken damals zeitweise obligatorisch vorgeschrieben waren. Dann wurden in diesen RKI-Files dokumentiert, dass es früh Zweifel vom RKI an einem Impfstoff von AstraZeneca gegeben hat. Ja, der Impfstoff war ja auch von Anfang an nicht der beliebteste, der hatte ja einen geringeren Wirkungsgrad und es wurden dann später Nebenwirkungen festgestellt im Herzmuskelbereich, die dafür gesorgt haben, dass der Impfstoff nur noch für bestimmte Gruppen zugelassen war und später dann mehr oder weniger komplett von den mRNA-Impfstoffen von Moderna, Pfizer und BioNTech ersetzt worden ist. Gut. Und auch noch, ja, ein bisschen provokant vielleicht, die 3G-Regel von damals, die Zugang zum Beispiel zu Restaurants nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene möglich gemacht hat, wurde auch vom RKI kritisch beurteilt. Die Impfnachweise, so schrieben die Experten im Krisenstab, sollten nicht dazu dienen, irgendwelche Privilegien und Ausnahmen zu rechtfertigen, sondern einer Verfolgung von Impfnachwirkungen. Ja, außerdem haben die auch Zweifel geäußert, ob das ethisch vertretbar ist, Leute nur noch sozusagen an Teilen des öffentlichen Lebens teilhaben zu lassen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Ja. Gut, kann man sagen, das sind relative Kleinigkeiten, das sind jetzt auch keine Sachen, die grundstützend neu sind. Die Geschichte der Corona-Pandemie in Deutschland muss sicherlich nicht neu geschrieben werden, nach Lektüre der ungeschwärzten Passagen dieser RKI-Files. Was in den Geschwärzten drin steht, wissen wir ja noch, vielleicht nicht. Aber trotzdem ist es ja interessant. Das fanden auch die Leute vom ZDF, von der Heute-Redaktion. Britta Spiekermann hat da relativ schnell einen Artikel geschrieben in diesem Internet. Die brisanten Corona-Protokolle des RKI ist er überschrieben. Und sie hat diese genannten Punkte hier herausgearbeitet in diesem Artikel, hat das Magazin Multipolar zitiert und alles fein soweit. Und bei diesem Punkt, wo es um diese Verschärfung der Risikobewertung ging, von mäßig auf hoch, wir erinnern uns, da schrieb sie dann unten drunter, tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt die Fallzahlen nicht dynamisch gestiegen. In der Zeit zwischen 9. und 15. März 2020 wurden 6% der in Deutschland Untersuchten positiv getestet. Eine Woche später waren es 7%. Also Lesart, okay, die Risikobewertung wurde auf hoch gestuft, obwohl die Pandemie gar nicht viel schlimmer geworden ist. Ist ja nur um 1% gestiegen, die Fallzahlen, ja. Aber dieser Artikel von ZDF heute, der wurde dann verändert. Und jetzt heißt es, wenn man den aufruft im Internet, tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt die Fallzahlen in Deutschland erheblich gestiegen. Um mehr als 500% in den vergangenen 14 Tagen wurden am 2. März 28 Corona-Fälle registriert, waren es am 16. März, dem Tag der Sitzung, bereits 1780. Zu diesem Zeitraum wurden wesentlich mehr Tests durchgeführt. Die Positivquote erhöhte sich von 6% auf 7%. Tja, also einmal erheblich gestiegen, einmal nicht dynamisch gestiegen. Woran liegt jetzt diese scheinbar unterschiedliche Einschätzung? Es ist gar keine unterschiedliche Einschätzung in Wahrheit, sondern es sind einfach zwei Größen, die hier genommen werden, zwei Vergleichsgrößen. Da ist auch eine Anmerkung der Redaktion unter dem neuen Text. Es wurden jetzt in der neuen Version die absoluten Fallzahlen genannt und vorher war die Positivquote der Testungen als Vergleich genannt. Was ist jetzt besser? Was ist schlechter? Ich weiß es nicht, aber der Eindruck ist natürlich in der ersten Version ein ganz anderer, wenn man das liest. Also wenn man die erste Version liest, dann denkt man als Leser, der unvoreingenommene Leser, der ich ja natürlich bin, okay, nicht dynamisch gestiegen, trotzdem wird es auf hoch gestuft, da war ja wohl was faul, könnte man denken. In der neuen Version, ja, die Fallzahlen erheblich gestiegen. Gut, klar, dass die das auf hoch stufen. Seltsam. Warum diese Veränderung im Text vorgenommen wurde, ist nicht so ganz klar. Das Magazin Multipolar hatte dann nochmal nachgefragt bei ZDF, keine Antwort bekommen von der Autorin oder von der Redaktion. Ja, Ich finde es ein bisschen seltsam, ja, dass man das so geändert hat. Es wurde außerdem noch ein paar andere Kleinigkeiten in diesem Text geändert. Das Multipolar wurde zunächst einfach nur als Multipolar bezeichnet. Später wurde das Attribut rechts hinzugefügt. Ja, kann man drüber streiten. Stellt Kontext her irgendwie. Die Multipolar-Leute finden das natürlich blöd. Ja. Ist Multipolar rechts? Naja, das kann ich jetzt persönlich nicht so beurteilen. Der eine Herausgeber von Multipolar, Paul Schreier, der auch wesentlich bei dieser Veröffentlichung dieser RKI-Files mit in Erscheinung getreten ist, hat verschiedene Bücher veröffentlicht, unter anderem auch zum 11. September 2001. Eins davon wurde auch von Jürgen Elsässer mit herausgegeben, der nun eindeutig, also der ist Herausgeber dieses rechtsextremen Magazins Kompakt, eine Nähe, die ja zum, also schon mehr als fishy ist, könnte man sagen, würde ich auch so sagen. Und das riecht schon alles hier ein bisschen nach Verschwörungstheorien, das mit dem 9-11 und so. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Herausklagen dieser RKI-Protokolle, finde ich, eine gute Sache. Das wurde auch zum Beispiel von Monitor-Chef Georg Restle so bezeichnet. Also wenn man jetzt mal ausblendet, wer der Urheber ist dieses Vorgangs, dass diese Protokolle öffentlich gemacht werden, sollten sich die Medien und die Öffentlichkeit damit beschäftigen. Tun sie jetzt ja auch. Das ist eine gute Sache. Man fragt sich natürlich oder kann sich fragen, warum sind da andere Medien nicht auch oder früher drauf gekommen? I'm looking at you. Der Spiegel oder die Süddeutsche oder die Welt oder die FAZ. Also viele hätten es ja machen können. Oder der WDR, ja, die Öffentlich-Rechtlichen. Warum nicht? Also das Klagen auf Herausgabe dieser RKI-Protokolle nach Informationsfreiheitsgesetz, gute Idee, muss man sagen. Schade, dass nur so ein bisschen ein fishy Magazin darauf gekommen ist. Aber jetzt sind sie ja draußen, jetzt kann man drüber reden. Ja, interessant vielleicht noch, dass die Einschätzungen ja auseinandergehen. Also wie gesagt, das ZDF, namentlich die Heute-Redaktion, findet diese Protokolle schon brisant und schreibt, sie hätten Sprengkraft. Bei der ARD ist man ein bisschen anderer Auffassung. Die RKI-Files und der Skandal, der keiner ist, hat die Tagesschau, die Faktenfinder-Redaktion getitelt. Und da heißt es, die bisher unveröffentlichten Protokolle des Robert-Koch-Instituts zur Corona-Pandemie sorgen derzeit für Aufsehen. Allerdings sind die Inhalte laut Experten weit weniger brisant, als es vor allem in Querdenkerkreisen behauptet wird. Also nach dem Motto, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Ins gleiche Horn stößt auch der Politiker Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen. Er schreibt auf X, der Versuch, in die RKI-Files einen Skandal hinein zu interpretieren oder interpretieren zu wollen, ist Ausdruck von Unkenntnis zur Krisenstabsarbeit und von weiterer Desinformation, um uns zu spalten. Wir sollten uns vor solcher Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste schützen. Hui, ausländische Nachrichtendienste. Offenbar weiß er mehr, also ja. Ob die jetzt da drin hängen, vermutlich die Russen, die Chinesen, man weiß es nicht. Oder einfach mal so dahin behauptet, man wird sehen. Die FDP nimmt das Ganze zum Anlass, nochmal lautstark nach einer Enquete-Kommission zu rufen, die Corona-Zeit aufarbeiten soll, die Corona-Politik der Bundesregierung. Ich wüsste auch nicht, meiner Meinung nach, was dagegen spricht. Ich finde auch, eine Aufarbeitung sollte stattfinden. Das sagen auch immer alle. Das sagen auch die Politiker der Grünen, der SPD, sagt auch Karl Lauterbach. Ja, 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 Aufklärung, Aufklärung. Aber Enquete-Kommission, das ist vielleicht nicht das richtige Mittel. Warum eigentlich nicht? Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Da heißt es dann häufig so ein bisschen wolkig, da gäbe es andere geeignetere Formate oder Mittel, um die Aufarbeitung voranzutreiben. Ja, nun. Aber warum hat man denn damit noch nicht so richtig angefangen? Und warum ist die Enquete-Kommission nicht das richtige Mittel? Das würde mich jetzt schon nochmal interessieren, das zu hören. Ich bin aber gespannt in 4 Wochen, wenn Karl Lauterbach seine Entschwärzungsarbeiten beendet hat, was wir dann noch zu lesen bekommen.
Ich habe jetzt gestern...
Oh, das war wieder falsch. Ich wollte doch knüllen. Nächstes Thema, Antonio Rüdiger und der Finger. Nein, nicht der Mittelfinger, der Zeigefinger oder der IS-Finger oder der Tahuit-Finger, je nachdem, wen man fragt. Antonio Rüdiger, deutscher Fußballnationalspieler, seine Vereinsheimat ist Real Madrid, also er ist international unterwegs, er hat auf Instagram 8,7 Millionen Follower und er hat zum Ramadan dieses Jahr ein Posting gemacht, das ihn zeigt in traditioneller Gebetskleidung der Muslime mit Gebetsteppich, weißer Hintergrund und er schreibt auf Instagram dazu: Ramadan Mubarak to all Muslims around the world. May the Almighty accept our fasting and prayers. Hashtag always believe. Und dazu hebt er den Zeigefinger der rechten Hand. Und diese Geste, ja, die mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Und vielleicht auch sauer aufstoßen. Sauer aufgestoßen ist sie Julian Reichelt, Ex-Bildchef, jetzt bei News, dem, wie manche sagen, Krawallportal des Koblenzer Milliardärs Frank Gotthardt. Der hat in seiner üblichen Manier gewütet ein wenig gegen diesen Finger, dass er den IS-Finger zeigt, dass es ein Zeichen für Hass und Hetze, für Terrorismus ist, von ISIS. Und dass das sich nicht geziemt für einen deutschen Nationalspieler. Und schon geht's los im Internet und in den Medien. Die Frage ist jetzt, ist der Finger der Hitlergruß des IS, wie vor einigen Jahren NTV schon mal geschrieben hat, oder ist es eine traditionelle Geste des Islam, wo nichts weiter dran ist? Das Bundesministerium des Inneren hat sich auch eingeschaltet schon in die Debatte. Und das schreibt, der Tahuit-Finger sei als Glaubensbekenntnis zu verstehen und insofern mit Blick auf die öffentliche Sicherheit als unproblematisch einzuordnen. Das gelte unabhängig davon, dass, Zitat, islamistische Gruppen dieses Symbol vereinnahmen und für ihre Zwecke missbrauchen. Es könne allerdings in bestimmten Kontexten als Zeichen einer salafistischen bzw. islamistischen Radikalisierung gesehen werden, wenn Akteure sich bewusst dieser Mehrdeutigkeit bedienen. Ja, das ist die Frage, Mehrdeutigkeit. Hat sich Antonio Rüdiger bewusst dieser Mehrdeutigkeit bedient mit seinem Instagram-Post? Man kann ja nicht in die Köpfe der Leute reinschauen, aber Rüdiger jetzt zu unterstellen, dass er mit dem Finger absichtlich sich mit den öffentlich vor 8,7 Millionen Followern und der Weltöffentlichkeit mit Terroristen solidarisieren möchte, ich kann es mir nicht vorstellen, glaube ich jetzt nicht. Andererseits, einfach jetzt so, wie manche sagen, ja, das ist ja ganz, wie kann man das hineininterpretieren in diesen Finger? Also das ist ja ganz weit hergeholt. Das sehe ich jetzt auch nicht so. Also es ist schon so, dass wir diese Bilder haben, die Bilder von den Extremisten, von den Terroristen, die immer mit diesem Finger operieren. Ja, also es weckt schon Assoziationen, sage ich mal, die nicht nur gut sind. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, Rüdiger spielt international Fußball. Er hat 8,7 Millionen Follower. Ich vermute, dass er dieses Posting mit Blick auf die sogenannte muslimische Community international gepostet hat, um halt seinen Glaubensbrüdern und Schwestern hier einfach einen religiösen Gruß zu schicken. Okay, kann man jetzt sagen, muss das sein? Ist das nicht was sehr Privates, das Beten? Muss er sich nicht dessen bewusst sein, dass dieser Finger auch einen schwierigen Kontext mindestens hat, muss man vorsichtig auszudrücken. Ja, könnte man eigentlich vermutlich verlangen, dass er sich dessen bewusst ist, war aber offensichtlich nicht. Und er war auch alles andere als amüsiert über die Einlassungen des Julian Reichelt. Deswegen hat er ihn jetzt auch angezeigt, wegen Beleidigung, Verleumdung, Volksverhetzung, also Verleumdung, verhetzende Beleidigung und Volksverhetzung. Und der DFB hat sich auch gleich noch eingereiht in die Anzeigenfraktion und hat, hat Anzeige erstattet bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Da frage ich mich, ja, Internetkriminalität, wegen was haben die jetzt konkret Anzeige erstattet? Ich weiß es nicht. Internetkriminalität, also Verleumdung und Volksverhetzung sind jetzt, glaube ich, keine dezidiert internetkriminellen Vorgänge. Aber gut, der DFB hat sich hoffentlich was dabei gedacht. Eine Stimme noch zu dieser Debatte von Ahmad Mansur, den ich eigentlich ganz gut finde und seinen Einschätzungen immer. Der sagt hier auch auf X, das Wichtigste zuerst, die Geste ist religiös, nicht extremistisch. Sie symbolisiert den Tawhid, also den Glauben an den einen Gott, damit den Monotheismus. Die Geste wurde von Islamisten vereinnahmt und für sich beansprucht. Es ist falsch, solchen Extremisten die Deutungshoheit zu überlassen. Daher ist es ebenso falsch, Rüdiger Extremismus zu unterstellen. Was in der Debatte in Anführungsstrichen leider fehlt, ist eine differenzierte Betrachtung der Vorbildfunktion von Fußballern in den sozialen Medien. Mit diesem Bild werden Dinge verbunden, die Antonio Rüdiger bestimmt nicht beabsichtigt hat. Die Wirkung auf junge Menschen ist gewaltig, vor allem auf diejenigen, die ihre Religion als das einzig identitätsstiftende Merkmal verstehen. Ich glaube, also sagt Ahmad Mansur, dass der DFB seine Hausaufgaben machen muss, wenn es darum geht, Spieler für bestimmte Themen zu sensibilisieren. Da kann ich jetzt sagen, ja, finde ich eigentlich genauso. Also, ich finde das nicht besonders schlau, dass Rüdiger diese Geste gewählt hat, um sie weltweit vor einem Millionenpublikum auszubreiten, wegen der Schwierigkeiten, die es einfach gibt, das misszuinterpretieren. Ich bin jetzt auch kein Fan, Rüdiger deswegen sofort als Extremisten und Islamisten hinzustellen. Aber ich denke auch, dass er, Antonio Rüdiger, diese auch vielleicht übergeigten Meinungsäußerungen von einem Julian Reichelt aushalten muss. Also ich kann das nicht sehen, dass das jetzt groß volksverhetzend ist oder beleidigend. Ich denke, Rüdiger hat selber das Tor aufgemacht für diese Interpretationen, die man machen kann. Reichelt hat es auf sehr zugespitzte, wenn man es mal positiv formulieren will, Art und Weise getan, wie er das immer so tut. Und ich denke, man müsste das aushalten. Aber wir werden sehen, ob die Anzeigen Erfolg haben. Ja, schlau war es jedenfalls nicht, von Antonio Rüdiger dieses Bild zu posten. So, und einen haben wir, beziehungsweise ich noch, und zwar ja eine kleine Beobachtung aus dem Medieninsider, dem Medienbranchendienst von meinem geschätzten Ex-Kollegen Marvin Schade. Der hat aufgeschrieben, dass der Kölner Stadtanzeiger der Redaktion jetzt, wie er formuliert, den Digitalauftritt entzieht. Also künftig soll beim Kölner Stadtanzeiger bzw. dessen Digitalableger ksta.de nicht mehr die inhaltliche Verantwortung für die inhaltliche Entwicklung und die Aussteuerung bei der Redaktion liegen, sondern bei einem Produktteam. Ja, die Kritik im Hause sei sehr groß, man fürchtet dort, so der Medieninsider, den, Achtung, journalistischen Ausverkauf. Ja, das ist schon ein bisschen, wenn es denn stimmt, aber ich gehe mal davon aus, ist unwidersprochen so veröffentlicht, ein ja, seltsamer Vorgang. Also, dass ein Produktteam einen Digitalauftritt ja gestaltet oder sich auch um die Navigation kümmert, um technische Belange, um vielleicht um die Art und Weise, wie Inhalte wo ausgespielt werden, das ist jetzt nicht completely unheard of. Aber so wie sich das hier liest, sollte es hier ja wohl weitergehen. Also wenn tatsächlich die Redaktion sozusagen die Deutungshoheit, die Hoheit über die Inhalte auf der digitalen Ausspielplattform verliert, wäre das ein Schritt. Ja, ich weiß gar nicht, warum man den tut, weil es ist doch die Redaktion, die Inhalte beisteuert und verantwortet, und die sollte da zumindest auch mit eingebunden sein. in diese Prozesse. Also meiner Erfahrung nach ist es noch nie gut gegangen, wenn man die Produktseite und die Seite der Inhalteerstellung, vulgo Redaktion, zu sehr separiert, sondern die Redaktion muss mindestens immer mit eingebunden sein, weil letztlich müssen die Redakteure ja die Arbeit machen, das Ganze voll zu schreiben oder voll zu produzieren mit Videos und Podcasts und was auch immer. In dem Zusammenhang fällt mir noch die Personalie von neulich ein, da ist ja der stellvertretende Chefredakteur beim Kölner Stadtanzeiger Martin Dovideit gegangen und er war auch mit einer derjenigen, die da die digitale Entwicklung vorangetrieben haben und hat dann, er hatte zu seinem Abschied so für mich ein bisschen kryptisch gesagt, ja, wer die Vorgänge kennt, kann sich ausrechnen, warum er geht. Ich frage mich, ob diese beiden Dinge was miteinander zu tun haben, weiß es aber natürlich nicht. Der Kölner Stadtanzeiger gehört zur Dumont Mediengruppe in Köln, war früher einer der großen Regionalzeitungsverlage in Deutschland. Verleger Alfred Neven Dumont, eine Legende der deutschen Zeitungslandschaft. Mittlerweile haben die nur noch den Stadtanzeiger und den Express. Die anderen Titel wurden alle verkauft. Man wollte sich eigentlich von allen Zeitungstiteln trennen, weil man hier keine Zukunft mehr sieht. Es ist schwierig für die Regionalzeitungen. Wir haben das an dieser Stelle auch schon öfters besprochen. Wir haben jetzt verschiedene Besitzer gefunden. Die Berliner Zeitung gehört ja zu Holger Friedrich, dem Verleger aus Berlin. Frankfurter Rundschau ist durch verschiedene Hände mittlerweile bei Ippen gelandet. Stadtanzeiger und Express sind noch bei der Mediengruppe. Mal sehen, wie lange noch. Ja, das war's dann von mir für heute. Das nächste Mal sicher wieder zu zweit. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wenn wir wieder auf Sendung sind. Kommt ein bisschen drauf an, wann Christian noch aus dem Urlaub zurück ist. Wir bemühen uns. Wir wollen hier ja eine Verstetigung. Keine langen Pausen mehr. Das wurde ja auch von euch und Ihnen so gewünscht, dass wir regelmäßig zuverlässig kommen. Ja, in diesem Sinne, frohes Rest Ostern, gute Zeit und bis demnächst wieder zu zweit an dieser Stelle. Tschüss.